Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Regionaljournal Bern, Fribourg-Wallis. Berner Obdachlose haben monatelang in einem Wald gelebt. Hat es zu wenig Schlafplätze für solche Leute in der Stadt Bern? Der Walliser Bischof sucht per Inserat Spendengelder. Wie schlecht steht es um die Finanzen vom Bistum Sitten? Und dann, die Freiburger wählen am 13. November ihre neue Kantonsregierung. Wer sind die Frauen und Männer, die der Kanton in die Zukunft feiern? Wir schalten auf Dofer, das das Wahlpodium vom Regionaljournal und der Freiburger Nachrichten ist. Vom Morgen bis ins Wochenende hängt der Nebel im Mittelland. Über den Bergen ist es sonnig und bis 17 Grad warm. Am Mikrofon Priska Dellberg. Zuerst die Meldungen vom Tag mit der Nicole Basieu.
Der SVP-Politiker Werner Salzmann aus Mölchi bei Utzensdorf hat es am Sonntag fast in Nationalrat geschafft. Gut 3000 Stimmen hinter der gewählten Nadja Pieren ist er erster Satzmann geworden. Weil eine Gemeinde aus dem Berner Jura aber eine Datei mit dem falschen Wahlresultat auf Bern geschickt hatte, ist das Ergebnis am Montag korrigiert worden. Und der Werner Salzmann ist nachher eine Stimme hinter dem abgewählten Jean-Pierre Graber aus dem Berner Jura nur noch zweiter Ersatz gewesen. Der Werner Salzmann akzeptiert jetzt das Resultat und verzichtet auf eine Beschwerde. Die Arbeit der Kantonspolizei Bern in sogenannten Festhalten- und Warteräumen ist grundsätzlich gut. Dort werden Leute hergebracht, die an Demonstrationen teilnehmen und genauer müssen kontrolliert werden. Im Bericht von früheren Regierungsstatthalterin Regula Mader steht außerdem, es sei gut, dass Sanitäter vor Ort sind und dass die Minderjährigen abgetrennt werden. Nicht gut ist, dass die Leute, die festgehalten werden, häufig noch zu wenig über die Gründe für ihr Festhalten Bescheid wissen. Der Fußballmatch zwischen dem FC Thun und dem FC Zürich von gestern Abend hat für einen Thuner Fan ein böses Nachspiel. Der 31-jährige Mann hat eine Pyrofackel gegen das Tor vom FC Zürich geschossen. Andere Thun-Fans und der Sicherheitsdienst vom Stadion haben den Mann gepackt und der Kantonspolizei übergeben. Der Thun-Fan muss jetzt vor einen Richter. Der FC Thun und Stadionbetreiberin haben heute Nachmittag den Bürowurf hart kritisiert und Stadionbetreiber kündigt ihrer Mitteilung an, dass er mit einem Stadionverbot rechnen muss. Die Ursache des Brands vor der Blumenbörse Heimberg ist geklärt. Es war ein technischer Defekt im Eingangsbereich, wie die Kantonspolizei herausgefunden hat. Die Blumenbörse bei Thun ist vom Sonntag auf den Montag vor zwei Wochen vollständig ausgebrannt. Der Schaden wird auf rund 2 Millionen geschätzt. Im Wallis muss das Blut von allen Geissen untersucht werden, so will es der Kanton wegen einer Virenerkrankung. Wegen diesem Virus entzünden sich meistens die Gelenke und die Euter der Geissen. In ganz schlimmen Fällen kann es auch zur Lungenentzündung oder zur Entzündung des Hirns bei jungen Geissen kommen. Wie der Kanton Wallis heute mitteilt, geht die Virenkrankheit nicht zurück in die Schweiz. Darum versucht er es jetzt mit einer flächendeckenden Kontrolle. Die Kosten für die Blutentnahme übernimmt der Kanton.
Im Bremgartenwald am Stadtrand von Bären haben offenbar über mehrere Monate Obdachlose campiert. Die Behörden haben offenbar nichts gewusst davon. Jetzt geht es darum, den Platz im Wald wieder zu räumen, der im Moment uns sieht wie ein Abfallhalter. Hat sich die Lage der Obdachlosen derart verschlechtert, dass sie im Wald müssen übernachten müssen? Der Daniel Hofer und Nicole Basieu.
Zuerst zum konkreten Fall aus dem Bremgartenwald, der Schlagzeilen macht. Die Koordinationsstelle für Obdachlosenfragen der Stadt Bern hat erst hinterher erfahren, dass dort Obdachlose campiert haben, sagt Peter Kobi.
Ich weiss einfach, dass es seit Jahren immer wieder Personen gibt, die frei gewählt, also relativ frei, das heisst, Leute, die in Not Schlafangebote waren, sich dort zum Beispiel nicht an die Hausordnung können halten oder Hundebesitzer sein oder es einfach sonst Probleme hat gegeben, aus psychischen Gründen, Schizophrenie-Diagnose oder so Sachen, die einfach auf zu engem Raum nicht Schlag kommen und dass so Leute immer wieder, vor allem in wärmeren Jahreszeit, phasenweise zwei, drei Wochen wieder irgendwo übernachten. Aber das weiss man eben nicht, wo das die sind.
Um was für Leute, dass es sich gerade im Fall vom Bremgartenwald handelt, weiss der Peter Kobi nicht. Bei Stadt Bern ist nicht bekannt, dass es Leute gäbe, die ständig obdachlos sind. Phasenweise sind das 5 bis 10 Personen, die probieren, für ein paar Nächte irgendwo unterzukommen. Manchmal sind sie in der Notschlafstelle oder eben im Passantenheim vor Heilsarmee. Aber plötzlich passt ihnen das nicht mehr. Oder es ist nicht zu teuer, die 11 oder 15 Franken, die eine Übernachtung mit zum Morgen kostet. Und dann tauchen sie unter, sagt der Peter Kobi.
Die Leute sind kreativ, oder? Die sich da für ein paar Nächte vielleicht einnisten können. Aber also, mir wäre keine Fälle bekannt, die jetzt, sagen wir, monatelang quasi in Anführungszeichen unter der Brücke campieren.
Auf die Frage, was das für Leute sind, die obdachlos sind, sagt er, in Regel sind das schon sogenannte Randständige, z.B. Leute mit Suchtproblemen oder mit psychischen Problemen. Die Situation in der Stadt Bern sei im Moment ruhig. Bei ihm gäbe es keine Meldungen, sagt Peter Kobi. Und auch die anderen Stellen wie Polizei und Drogenabgabe haben ihm nichts gemeldet. Die Stadt sucht aber auch nicht gezielt nach Obdachlosen, auch nicht, wenn es dann kälter wird. Das sei aber kein Problem, so der Peter Kobi vor Koordinationsstelle für Obdachlosen fragen.
Es war schon nicht irgendwie so, dass irgendjemand wegen Erfrierungssymptomen ist in ins Spital eingeliefert wurde oder so. Oder wenn das dann bekannt wäre, wäre das sicher der Vormundschaftsbehörde oder Sozialdienst gemeldet worden. Oder wenn es jemand wäre, der jetzt bekannt ist oder wo sogar ein Dossier besteht.
Zusammengefasst kann man also sagen, dass sich die Lage für die Obdachlosen in der Stadt Bern überhaupt nicht verschärft hat. Zumindest sieht das die Behörde so. Im Gegenteil, Platzmangel gäbe es nicht.
Innerhalb von kurzer Zeit können wir in der Regel allen Leuten ein Angebot machen. Es gibt ja auch noch den Sleeper, das gehört nicht zur Stadt Bern, aber einfach der vis-à-vis vor Reithauen. Und eben das Passantenheim für vorübergehend Obdachlose, das hat 43 Plätze. In Bern, wo man sich eigentlich täglich anmelden kann, wenn es Plätze hat.
Sagt der Peter Kobi. Und sobald Obdachlose in einer Schlafstelle sind, also z.B. in diesem Passantenheim vor Heilsarmee, gelten sie für die Behörden nicht mehr obdachlos, weil dann haben sie ja eine Postanschrift.
Wer heute der Walliserboten aufgeschlagen hat, hat es nicht können übersehen. Zinserat, den der Bischof von Seite gescholten hat. Das Bistum brauche unbedingt Geld, es fehlen über 1 Million in der Kasse. Die Walliserinnen und Walliser sollen spenden, ist drin gestanden. Was steckt hinter dem Hilferuf? Reinhard Eier.
Eigentlich ist das Inserat und die Sammelaktion nichts Spezielles für das Bistum Sitte. Die Aktion zeigt vielmehr, in was für einer speziellen Situation das Bistum finanziell stecken tut. Es müsse sich nämlich seit Jahr und Tag mit Spenden über Wasser halten, wie der Generalvikar vom Bistum, Richard Lehner, erklärt.
Mit uns finanzieren die Gemeinden, die politischen Gemeinden, das Defizit von der Pfarrien und der Kanton. Im Gesetz ist vorgesehen, dass der Kanton einen Beitrag ans Bistum kann leisten und der Beitrag, der bewegt sich immer so um die 400'000 Franken im Jahr, wo der Kanton das Bistum unterstützt.
Mit der Kirchensteuer, was nur von den Gemeinden, nicht aber vom Kanton kassiert wird, finanzieren die Gemeinden also die Pfarrien, nicht aber das Bistum. Das hat, nebst den 400'000 Franken, die der Kanton freiwillig jährlich dem Bischof spendet und nebst Gelder aus dem Fastenopfer, eigentlich keine Einnahmen, ausser Spende und Opfer. Auf der anderen Seite, also Richard Lehner weiter, hat das Bistum aber Ausgaben für jährlich rund 2 Millionen Franken.
Also es ist einmal die Diözesanverwaltung, die Lehne, die wir haben, für unsere Mitarbeiter im Bistum zu finanzieren. Das ist ein Teil von dem Geld. Dann sind es vor allem auch die Arbeitsstellen, die das Bistum direkt finanziert. Das ist die Katechese zum Beispiel oder es ist die Jugendarbeit, wo wir Leitangestellte haben im Ober- und im Unterwallis.
Dazu kann man die sogenannten Güterwerke und Aktionen, die das Bistum Sitte zusammen mit anderen Bistum unterstützen. Und um das alles zu finanzieren, werden in der Pfarrie jedes Jahr an Allerheiligen, also am 1. November, ein Opfer eingezogen für das Bistum. Das lange allerdings nicht, um die Restkosten von jährlich rund 1 Million Franken zu decken.
Ja, realistisch muss man sagen, dass das Bistumsopfer hat uns in etwa in den letzten Jahren mitspenden, die im Rahmen von dem Opfer dann noch eingehend rund 500'000 gebracht.
Damit fällt dem Bistum Sitte jährlich rund 500'000 Franken. Und das seit Jahren. So gesehen müsste das Bistum also heute stark verschuldet sein. Das aber sei es nicht.
Nein, das Bistum hat an und für sich keine grossen Schulden. In den letzten Jahren hat man zum Teil noch aus Reserven uns, die man hatte, können aufbrauchen. Oder wir haben immer wieder hoffen auf zusätzliche Einnahmen, zum Beispiel über Testamente, über zusätzliche Spenden, die wir hatten. Und so hat man eigentlich immer einigermaßen die Rechnung ausgleichen können. Wir haben ein Jahr gehabt, wie zum Beispiel 2010, wo wir ein zweites Bistumsopfer gemacht haben im Mai, wo dann zusätzlich nochmal sind die Spende oder Geld ist eingegangen, dass wir die Rechnung ausgeglichen führen
können. Es haben sich also immer wieder Spender gefunden, die bereit sind, für das Bistum Dave in die Sack zu greifen. Jetzt allerdings sind die Reserven aufgebraucht und darum haben wir dieses Jahr mit dem Inserat zu einem besonderen Mittel gegriffen.
Wir merken natürlich, dass es immer mehr Leute gibt, die halt nicht mehr in der traditionellen Form da sind, die in der Kirche die das Opfer können unterstützen. Und trotzdem sind das Leute, die mit der Kirche verbunden sind. Und wir hoffen, dass man jetzt auf die Art, auf die neue Art von Werbung, auch Leute ansprechen kann, die vielleicht nicht unbedingt an Allerheiligen im Gottesdienst sind, aber die sagen, mal, die Arbeit, die das Bistum macht, ist wichtig und wir werden die irgendwie unterstützen.
Das Bistum Sittelet also nicht auf grossem, sondern vor allem auf sehr unsicherem Fuss. Mit einem Budget, das von Spenden abhängt. Mit der Unsicherheit, so der Richard Lehner, müssen Ski leben, ein anderes Modell kennen er nicht.
Ob man andere Modelle findet, das ist eine Frage, aber ich habe das Gefühl, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir wirklich auf das, was uns zur Verfügung gestellt wird, können rechnen und müssen rechnen und dass wir uns entsprechend müssen verhalten.
Zumindest bisher hat das Bistum Sittelet mit seinem Spendenbudget Hab-Klapp können leben. Es zeigt, dass die Kirche und der Bischof vielleicht weniger bei jungen Leuten und in den Zentren, aber bei älteren Leuten und in den Dörfern noch so viel Bedeutung haben, dass bereit sind, jährlich auf irgendeine Art eine halbe bis eine Million Franken zu spenden für den Bischof und das nebst den Kirchensteuern, was für die Pfarrien auch noch zahlen.
Geld, das das Bistum also braucht, für weiter zu funktionieren. Hina, um 7:30 ist das öffentliche Podium vom Regionaljournal und der Freiburger Nachrichten zu den Freiburger Wahlen, die am 13. November sind. Ein Anlass des Dofers in der Aula der Orientierungsschule. Und dahin schalten wir jetzt zum Peter Brandenberger.
Bevor wir hier jetzt dafür über die Ausgangslage dieser Wahlen reden, mit unserem Korrespondent Herbert Ming, haben wir ein Stück Musik live von hier aus der Aula des Dofers von der Freiburger Akkordeonistin Christel Sotto. Virtuose Klänge von Tafers aus der leeren Aula. Darum hat es da noch keinen Applaus gegeben. Wir hoffen natürlich, dass sich das noch ändert heute Abend. Christel Sotto, Sie sind Akkordeonistin aus Freiburg, aufgewachsen in Estavayer-le-Lac, bald 30-jährig, spielen schon seit Kindsbeinen, seit 4-jährig Akkordeon. Wie sind Sie aufs Akkordeon gekommen?
Ja, guten Tag. So, ich habe immer Akkordeon gespielt, weil meine Eltern Akkordeon spielten. Und das war ganz natürlich für mich, Akkordeon zu spielen. Und ich habe das immer geliebt.
Aber es gibt ja für junge Leute möglicherweise noch andere Instrumente, die verlockender sind. Sie sind dem Akkordeon treu geblieben. Sie spielen auch Klavier, aber das Akkordeon ist schon ihr Lieblingsinstrument. Also, auch wenn es nicht so modern, nicht so Mode ist.
Ja, ganz, das ist richtig. Aber zum Beispiel mit Akkordeon können wir jetzt alles spielen. Wir können nicht nur folklorische Musik machen. Ich spiele klassische Musik, das liebe ich sehr viel. Und wir können auch Popmusik spielen, Rockmusik spielen. Das mache ich nicht jetzt, aber warum nicht?
Warum machen Sie das nicht, Rockmusik?
Ich habe noch die Möglichkeit nicht gehabt, aber warum nicht?
Weil das würde Ihnen auch gefallen. Also Sie haben keine Berührungsängste. Sie spielen alles am meisten klassisch, aber das spielt keine Rolle für Sie.
Ja, genau. Klassisch habe ich das wirklich gerne. Ich habe das studiert. Aber alles kann ich spielen und möchte ich spielen.
Sie haben Biotechnologie auch noch studiert. Also, aber jetzt arbeiten Sie als Musikerin, als Musiklehrerin. Also Sie beginnen jetzt davon zu leben. Geht das?
Ja, genau. Ich habe am Anfang Musik studiert und das hat mir, ja, ich habe das immer geliebt, das war super, aber ich hatte ein wenig Angst gehabt, nur Musik zu machen, weil das ist nicht immer leicht. Und ich habe entschieden, etwas anderes zu machen und ich habe Biotechnologie gewählt. Und jetzt bin ich zurück zur Musik, weil das ist mein Leben und ich probiere nur das zu machen dieses Jahr und das funktioniert gern, das geht.
Also Sie sind gefragt auf den Bühnen weit herum, auch außerhalb der Schweiz, in Europa, Sie sind da unterwegs viel.
Ja, ich mache das viele Konzerte als Solistin oder mit kleinen Gruppen, aber meistens klassische Musik.
Schön, dass Sie heute Abend hier sind und dieses Podium umrahmen, da können wir Sie auch entdecken. Sie umrahmen einen politischen Anlass, Kultur und Politik. Was haben Sie mit Politik an der Hut, Christel Sotto?
So, ja, sicher habe ich Interesse für Politik, weil das ist sehr, sehr wichtig auch. Aber für mich ist das besonders gut, wenn die Musik manchmal die Politik trifft, weil ja, die Politiker müssen entscheiden über Musik oder über Kunst. Und das ist auch gut, wenn wir zusammen sprechen, manchmal, um dass sie können auch sehen, was wir machen. Und das ist sehr gut.
Gut, vielen Dank. Dann haben Sie heute Abend Gelegenheit, das auch der Politik, dem gesamten Staatsrat vorzuführen. Ich wechsle zum Herbert Ming. Herbert Ming, reden wir über die Ausgangslage von diesen Wahlen am 13. November in der Freiburger Regierung. In diesem Staatsrat hat die CVP 3 Sitze, die SP 2, die FDP 1 und ein Sitz hat der unabhängige Pascual Gormeboeuf gehabt. Sage ich, er tritt zurück.
Er tritt zurück und auch der Claude Lässer, der freisinnige Finanzdirektor, die beiden nach 15 Jahren, das muss man im Kanton Freiburg nach drei Perioden zurücktreten. Fragt sich natürlich jetzt, wer hat überhaupt die Chance, dort einzurutschen?
Wer ist es?
Namentlich ist es noch schwierig zu sagen, es kann sein, dass jemand von der SP vielleicht einen dritten Sitz mache. Es ist möglich, dass der Kandidat von der SVP, der Pierre-André Page, der schon vor 5 Jahren kandidiert hat, diesmal es schafft. Und wahrscheinlich ist auch, dass mindestens einer von den freisinnigen Kandidaten den bisherigen freisinnigen Sitz umbesetzt.
Aber bei den eidgenössischen Wahlen, gerade am Sonntag, ist ja die SP die stärkste Partei geworden. Kann sie jetzt der CVP, der 3 Sitze hat, der SP eben 2 Sitze besitzt, kann die SP die CVP überholen und auch aus ihren Sitz abjagen? Ist das möglich? Ist das das erklärte Ziel von der SP?
Die SP will die erste Partei werden oder bleiben. Jetzt ist es ja, sie würde sicher eher im Grossen Rat zulegen als beim Staatsrat. Also die CVP überholen, das dürfte eher unmöglich sein. Die CVP kommt mit 3 bisherigen Kandidaten, die eigentlich fest im Sattel sitzen. Und ich habe es vorhin angedeutet, möglicherweise kann die SP gleich stark kommen. Das wäre schon ein gewaltiger Erfolg.
Wenn sie den Sitz nimmt vom Pascual Gormeboeuf?
Zum Beispiel, ja. Einfach ein dritter Sitz mehr in den beiden, die bis jetzt bereits da sind, Erwin Jutzet und Anne-Claude Dümmer. Und man muss ja auch sagen, dass die SP in der Regel ihre beiden Kandidaten, wenn sie zwei gehabt hat, und das ist jetzt seit längerem so, ging erst im zweiten Wahlgang eingebracht hat oder im zweiten Wahlgang quasi in stiller Wahl.
Aber wie ist das auch? Das funktioniert also am 13. November sind die Wahlen, aber wir kennen dann, es hat ja 12 Kandidaten, wir kennen dann die neue Regierung höchstwahrscheinlich noch nicht, oder? Es wäre Geipfahrt, gar nicht rechnerisch.
Nein, es gibt Leute, die sagen, es kommt vielleicht überhaupt niemand raus im ersten Wahlgang. Die gehen davon aus, dass möglicherweise 1 bis 2 Kandidierende von der CVP vielleicht Georges Godel, der gute Presse hat und glaube, gut ankommt. Vielleicht auch Frau Chasson noch mal im ersten Wahlgang reinkommt. Sicher ist das aber nicht. Es gibt sicher einen zweiten Wahlgang und es ist auch nicht damit zu rechnen, dass sich gerade alle, die nicht gewählt sind und auf den hinteren Rängen sind, einfach davon machen und nicht mehr antreten.
Es tun 12 Kandidaten antreten für die 7 Sitze. Es sind relativ viel. Wie ist die Auswahl? Ist es eine gute Auswahl? Oder kann man sagen, es haben die Parteien schicken Leute zu rennen, wie zum Beispiel beim Ständerat, für Werbung zu machen für die Partei? Oder kann man sagen, es ist eine ernsthafte, gute Auswahl?
Es ist eine ernsthafte Auswahl. Wie gesehen, das sind von diesen 12 Kandidaten, sind 5 bisherige von den beiden grössten bis jetzt Partien, CVP und SVP, und SP. Und dann sind alle anderen Kandidaten, mit Ausnahme von ihm Unabhängigen, sind Kandidaten von Partien, die im Grossen Rat drin sind. Also vor allem die SVP, vor allem die Freisinnigen.
Also Exponent, von aussen hat es nicht völlig, Aussenseiter hat es nicht.
Es gibt Aussenseiter, aber vielleicht gar nicht so Aussenseiter ist, der Albert Bachmann, der bis vor ein paar Wochen noch ein Freisinniger war, aber intern unterlegen ist bei der Kandidatenauswahl und jetzt als Unabhängiger daherkommt, aber ein sehr wohlbekannter Politiker im Kanton ist, Präsident vom Gemeindeverband vom Kanton immerhin.
Der Staatsrat hat sich ja gestern selber gerühmt, er ist stolz auf das, was er erreicht hat. Ist das Eigenlob berechtigt? Er hat gesagt, die 3 CVP werden sicher wieder gewählt, die 2 SP auch sicher, vielleicht nicht im ersten Wahlgang, aber doch, da kann man wirklich davon ausgehen. Also Sie haben auch in eurer Beurteilung eine gute Arbeit gemacht.
Ich glaube, die Bilanz, die der Staatsrat gestern in der bisherigen Zusammensetzung vorgelegt hat, ist weitgehend zu unterstreichen und zu unterschreiben. Man sieht, der Kanton gut ansteht finanziell, hat Vermögen. Die Finanzrechnung in den letzten Jahren ging positiv abgeschlossen. Der Wirtschaft geht es gut, obwohl Freiburg vor allem eine Exportwirtschaft hat. Aber bis jetzt gibt es noch nicht allzu grosse Schwierigkeiten. Die Arbeitslosigkeit ist tief. Das Bildungsangebot ist nach wie vor sehr gut. Er konnte Ausbau kommen. Das zweite Kindergartenjahr hat man einführen. Die Zwischsprachigkeit ist tendenziell eher im Fortschritt.
Das Selbstbewusstsein, das zeigt sich auch so ein bisschen in dem Slogan, den wir auch über das Podium haben, «Ici c'est Fribourg». Wir haben ihn gestohlen bei Gotteron eigentlich, und dort wird er gerufen. Aber mittlerweile braucht man ganz Fribourg, auch rauszutreten. Also, der Slogan, der ist sehr bekannt, aber kann man gleich an dem kratzen oder kann man an dem Selbstbewusstsein nicht kratzen? Können wir heute Abend ein bisschen kratzen an diesem Podium?
Ich glaube, man darf trotzdem verschiedene Fragen stellen, wo dann vielleicht bis jetzt kratzen gegangen in dem, wo man fragt, kann das kleine Freiburger Wunder weiter anhalten? Freiburg ist ein Kanton, der sehr grosse demografische Zuwachs hat, also die Bevölkerung, sowohl junge, aber auch die Leute kommen auch älter. Längt es, wir müssen Schulen bauen in diesem Kanton, wir müssen vielleicht noch mehr Heim bauen für ältere Leute, sofern sie in die Heimweh gehen. Es braucht mehr Infrastrukturen, noch Strassen, Verkehr, S-Bahn werden wir sicher auch reden heute Abend. Und die Frage ist vor allem auch die ganz wesentliche, wie will sich der Kanton positionieren, schon bisher, aber in Zukunft ging noch mehr zwischen der Hauptstadt Bern und der Hauptstadtregion, wo Freiburg ja mitmacht, aber so ein bisschen mehr aus Distanz mitmacht, weil man nicht ganz sich aufgeben will, und auf der anderen Seite, auf der welschen Seite, das Genfersee-Becken. Also das ist eine Frage, die sich in Zukunft noch verstärken wird.
Und wie ist das so die Haltung im Moment? Also in welche Richtung tendiert es? Ist Freiburg, wo das Selbstbewusstsein markiert, aber überall ein bisschen mitmachen und sich da clever positionieren? Also was ist da die Idee?
Ich würde nicht gerade so weit gehen, und das muss ich irgendwie ein bisschen Körnchenpickerei machen, möglichst gut. Also ein bisschen ähnlich wie die Schweiz im Verhältnis mit der EU. Nein, man will schon aktiv mitmachen, weil man sieht, wir hier effektiv auch einiges bieten. Vor allem der Bildungsstandort spielt in diesem Zusammenhang eine grosse Rolle. Zwischsprachigkeit, Bildungsangebot, das generell da ist. Von dort her, aber man möchte umgekehrt vielleicht auch etwas bekommen, vielleicht das Bundesamt, zum Beispiel, wenn ich an Bern denke, oder von Lausanne her, zum Beispiel ein bisschen Hilfe, zum Beispiel bei der Entwicklung von diesem Technopark Gardinal, von der ETH, wo ja Freiburger Präsident ist, dass man von dort her vielleicht gewissen wissenschaftlichen Beistand bekäme, zum Beispiel.
Zweisprachigkeit ist durchaus noch ein Stichwort. Also die Leute kommen heute, kommen alle Kandidaten eigentlich, ob Deutsch, ob Welsch. Das ist auch noch so wichtig, dass man alle hier bringen. Und die Welschen haben ja wirklich auch in Sensenbezirk auf Tafers wollen kommen, weil sie auch hier wollen sich präsentieren. Das scheint noch wichtig zu sein. Ist das auch ein bisschen neu oder ist das immer so?
Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass Sie mich gesehen, mit Ausnahme von ihm als Vertreter von politischen Partien und dem Kanton, wir früher schon mal von dem geredet, sind Partien, kantonale Partien, zum Beispiel ganz im Unterschied zum Kanton, wo wir ja auch senden, im Wallis, das ist ein grosser Unterschied. Und es ist klar, dass jeder Kandidat aus einer bestimmten Region hat. Es kommen zum Beispiel zwei bisherige aus dem Sensenbezirk, aber es gibt vielleicht in Zukunft auch zwei Greyerzer Staatsräte. Frau Demier ist es schon, der Herr Opper hat gute Chance, es zu werden. Die Leute wie im ganzen Kanton anerkannt sind und auch präsent sind. Ich glaube, das Hin und Her zwischen den Sprachregionen läuft recht gut. Und es gibt gerade bei den Welschen ging mehr Leute, die Deutsch fangen, anfangen reden, auch wenn sie es vielleicht noch nicht perfekt können.
Merci, Herbert Ming. Wir reden heute Abend mit Ihnen Deutsch, Französisch, alles durcheinander in der Aula des Staffers von der Orientierungsschule ab der 7:30. Und dabei ist auch Christel Soto, die Akkordeonistin. Sie spielt uns jetzt nochmal ein Stück hier.
So tönt die Akkordeonistin Christel Soto live von Dofers. Da ist hin das Podium in der Aula der Orientierungsschule. Es ist öffentlich und fährt um 7:30 an. Hören könnt ihr es von morgen an im Internet unter www.regionaljournal.ch und in Ausschnitten natürlich auch in den Regionaljournalsendungen von morgen. Nochmal die Meldungen vom Tag in der Region mit der Nicole Bossieu.
Der Berner SVP-Politiker Werner Salzmann verzichtet auf eine Beschwerde. Er war zuerst noch erster Ersatzmann. Wegen falschen Wahlresultaten aus dem Berner Jura ist das Ergebnis dann aber korrigiert worden. Und der Werner Salzmann ist wegen einer Stimme hinter dem Jean-Pierre Graber jetzt auf dem zweiten Ersatzplatz gelandet. Die Arbeit der Kantonspolizei Bern in sogenannten Festhalten- und Warteräumen ist grundsätzlich gut, sagt ein unabhängiger Bericht. In so Räumen werden Leute hergebracht, die zum Beispiel an Demonstrationen teilnehmen und genauer müssen kontrolliert werden. In Zukunft müssen die Festgehaltenen unter anderem aber besser wissen, warum sie festgehalten werden. Der gestrige Fußballmatch Thun FC Zürich hat für einen Thuner Fan ein böses Nachspiel. Der 31-Jährige hat eine Pyrofackel gegen das Zürich-Goal geschossen. Er muss sich jetzt vor Gericht verantworten.
Und noch der Wetterbericht von SF Meteo mit dem Felix Blumer.
In der Nacht ist es leicht bewölkt und gegen den Morgen bildet sich über dem Mittelland wieder Nebel und Hochnebel. Und weil die Bise leicht anzieht, liegt morgen die Obergrenze der Nebelschicht im Bereich zwischen 1000 und 1200 Meter. So wie es aussieht, löst sich der Hochnebel höchstens teilweise auf. Außerhalb der Nebelschicht ist es zwar sonnig, aber auch nicht strahlend schön. Von Südwesten ziehen immer wieder dichte Wolkenfelder vorbei. Das vor allem über südliche Wallis, Saanenland, aber auch die Freiburger Alpen. Die Temperaturen liegen morgen Morgen früh in Bern bei 3 Grad, im Goms bei minus 4 Grad. Am Nachmittag gibt es in der Nebelschicht nur etwa 8 Grad, außerhalb vom Nebel bis 14 und im Wallis sogar bis 17 Grad. Die 0 Grad Grenze liegt bei rund 3700 Meter. Am Wochenende wird die Bise wieder etwas schwächer und so sinkt die Nebelobergrenze gegen etwa 900 Meter ab. Der Nebel löst sich aber nur teilweise auf. Außerhalb der Nebelschicht ist es ziemlich sonnig, auch wenn wieder ein paar Wolkenfelder vorbeiziehen. Das vor allem am Sonntag. Die Höchstwerte liegen auch am Wochenende rund um Bern bei 13 Grad, im Wallis sind bis 17 Grad möglich.
Die Prognose für Bären, Freiburg und Zwollis im Regionaljournal, das hinter Michael Sali zusammengestellt hat. Moderation Priska Dellberg.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.